Es kommt zur Predigt und Steffi hat das ja schon angekündigt, die Lieder vorbereitet hat, dass auch die Lieder in diese Richtung gehen, heute zur Predigt. Also es klingt, so wie das Wetter ist, nach Schwermut, nach vielleicht auch Dürre, Depression, Niedergeschlagenheit, Traurigkeit. Und deswegen habe ich der Predigt den Titel gegeben, Glaube auch in Dürrezeiten. Kleingedruckt oder gerade dann, was dann besonders wichtig ist. Es gibt eben diese Zeiten in unserem Leben, jeder kennt das, die wir nicht mögen, Zeiten des Stillstandes, der Niedergeschlagenheit, der Hoffnungslosigkeit, der Trauer, der Angst und schlimmstenfalls eben der Depression. Es können Zukunftsängste sein, Einsamkeit, düstere wirtschaftliche Aussichten oder anhaltende Probleme mit der eigenen Persönlichkeit. Das ist nur ein kleiner Auszug von dem, was einen Menschen in tiefe Traurigkeit stürzen kann. Das ist eben bei Christen nicht anders als bei Nichtchristen. Gott verschont uns nicht davor, Leid zu erfahren oder leidvolle Zeiten ertragen zu müssen. Wir werden zwar von Jesus aus dieser Welt herausgeholt, um ihm zu dienen, trotzdem leben wir in dieser Welt und erfahren auch das Leid, das in dieser Welt herrscht, an unserer eigenen Person. Der entscheidende Unterschied dabei ist für Christen, dass wir einen lebendigen Gott haben, an den wir glauben. Im Psalm 34, 19 steht, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gebüt haben. Wenn man sich die beiden Worte anschaut, ein zerschlagenes und zerbrochenes, also ein zerschlagenes Gemüt, ein zerbrochenes Herz, das ist auf jeden Fall ein Hinweis auf einen Menschen, der in tiefer Traurigkeit versunken ist. Jetzt ist die Frage, hat er einen Gott der Hoffnung? Die Bibel sagt ganz klar, ja, er hat einen. Es gibt einen Gott und er möchte ihm helfen. Eine Hoffnung, den diese Welt nicht hat. Die Frage ist nur, ist dieser Mensch auch bereit, seinen Gott um Hilfe zu rufen? Denn schon die nächste Bibelstelle, die wir sehen, ist, dass sich zwar Gott wünscht, dass der Mensch zu ihm kommt, aber es auch davon abhängt, ob der Mensch zu seinem Gott kommt. Wir müssen unser Herz, unser Angesicht ebenfalls Gott zuwenden. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, schreibt Jakobus. Reinigt die Hände, ihr Sünder, heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Wankelmütig meint damit, so hin und her zu wankeln. Soll ich zu Gott gehen? Kann er mir helfen? Soll ich mir selbst helfen? Soll ich vielleicht zu einem Arzt gehen? Wie soll ich es machen? Dein Glaube ist nicht fest. Und wichtig ist, dass dein Glaube fest ist und dass du festes Vertrauen in deinen Gott hast, der dir helfen möchte. Ist der Mensch bereit, sich zu demütigen? Bist du auch bereit, in einer bestimmten Glaubenshaltung zu Gott zu kommen? Es gibt in der Bibel eine Stelle, in drei Evangelien wird die beschrieben, und zwar eine Frau, die seit 12 Jahren am Blutfluss litt und dann in der Erwartungshaltung zu Jesus kam, um von ihm Hilfe zu bekommen. Sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand berühre, so werde ich gesund. Kann man nachlesen im Markus, Matthäus und Lukas Evangelium. Jesus ist durch die Menge gegangen, und eine Menge von Menschen hat ihn berührt. Und eine Menge von diesen Menschen war bestimmt auch krank. Aber diese Frau ist mit der Erwartungshaltung zu ihm gekommen. Sicher, sie hat 12 demütigende Jahre der Krankheit hinter sich gehabt, die sie so sehr gedemütigt haben, dass sie an dem letzten Strohhalm, den sie hatte, sich festgehalten hat und bereit war, zu Jesus zu gehen. Hier schreibt Petrus, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Sich zu demütigen unter die mächtige Hand Gottes heißt, runterzukommen von seinem eigenen hohen Ross. All seine Sorgen auf Gott zu werfen, heißt nichts mehr aus sich selbst zu erwarten. Die Frage ist nur, ist der Mensch bereit dazu? Bereit von Stolz zum falschen Selbstvertrauen umzukehren? Bereit umzukehren von der Vorstellung, sich selbst am Schopf aus dem Sumpf ziehen zu können? Und bereit dazu, von falschen Vorstellungen umzukehren, wie Gott helfen soll? Das kann nämlich auch falsch sein, wenn man daran denkt, eine biblische Geschichte des aramäischen Feldhauptmanns Naaman, der zum Propheten Elisa gekommen ist, um von seinem Aussatz geheilt zu werden. Es war ein sehr erfolgreicher Feldhauptmann des aramäischen Königs, das kann man nachlesen im 2. Könige 5. Und er hatte in seiner Familie ein jüdisches Mädchen, eine Dienerin, und die meinte, es gibt in Israel einen Propheten, der ihn bestimmt heilen kann von seiner Krankheit. Und Naaman macht sich auf den Weg, mit seinen Dienern dorthin zu gehen, kommt zu Elisa, und dieser schickt nur seinen Diener wiederum raus zu Naaman und sagt, wasch dich 7-mal im Jordan. Und der Naaman regt sich fürchterlich auf. Deswegen bin ich hierher gekommen, um mich hier 7-mal in diesem Fluss zu waschen. Der Prophet sollte rauskommen, er sollte seine Hand auf mich legen, er sollte die andere Hand zu Gott entgegenstrecken und ihn anbeten dafür, dass ich geheilt werde. Ja, genau eine Vorstellung, wie er geheilt werden will. War nicht damit einverstanden, sich im Jordan zu waschen. Seine Diener wiederum hatten ihn dann überredet dazu, das doch zu machen. Er hat es gemacht und wurde gesund. Du darfst nicht mit einer eigenen Vorstellung zu Gott kommen, wie er dir helfen soll. Sondern du sollst nur mit deinem Problem zu Gott kommen. Und er wird das machen für dich. Selbstvertrauen ist nicht gut. Die Israeliten haben das immer wieder erlebt. Denn so spricht der Herr, der Heilige Israels, wenn ihr umkehret und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein. Aber ihr wollt nicht, Punkt, 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 die Stelle geht weiter, 30, 15, Jesaja, ihr wollt dahin auf Rossen dahin galoppieren und weiß der Kuckuck, was noch alles da steht. Ihr wollt aus eigener Kraft alles erledigen, ihr wollt alles machen und lasst mich nicht in eurem Leben wirken. Jedes Mal sind sie dabei kläglich gescheitert. Eine Reihe von Geschichten gibt es darüber, wie sich das Volk gegen den Willen Gottes auf eigene Wege begeben hat und dabei immer großen Schaden davongetragen hat. Das sind einige Beispiele, die für uns aufgeschrieben sind, damit wir eben die richtigen Entscheidungen treffen und in der richtigen Art und Weise mit unseren Problemen und Sorgen umgehen. Der Hirtenjunge David zum Beispiel hatte ein Problem, und zwar ein gar nicht so kleines, als er Goliath gegenüberstand. Und Goliath hat gesagt, ich werde dich vernichten, den Vögeln des Himmels dich zum Fraß vorwerfen oder so etwas Ähnliches, hat er gesagt. Und David stand da und hat gesagt, du kommst in der Waffenrüstung, ich aber komme zu dir im Namen meines Herrn, im Namen des lebendigen Gottes Israels. Gehst du auch so zu deinen Problemen, dass du im Namen des Herrn deinen Problemen gegenüberstehst und in den Kampf reingehst gegen diesen Goliath, der sich vor dir aufstellt. Nächste Stelle. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Und die nächste Stelle ist dem ähnlich. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Zuspruch aus der Schrift für dich, wenn du am Boden bist, für dich, wenn du deprimiert bist. Aber es gibt jemanden, dem das nicht gefällt. Es gibt jemanden, der möchte deinen Glauben torpedieren, der möchte ihn schwächen. Er will dich verunsichern, ihr wisst alle, von wem ich spreche. Er will dich auf einen falschen Weg führen. Er möchte dich in Panik versetzen, dich beunruhigen. Er will dein Gottvertrauen zerstören. Er will, dass du ständig nach Alternativen Ausschau hältst, vielleicht in eine andere Gemeinde zu gehen oder irgendwo anders hinzusehen. Dem widersteht fest im Glauben, so flieht er von euch, verspricht der Petrusbrief. Gott will dir eben diese Unruhe nehmen, diesen ständigen Unfrieden. Er will, dass du still wirst wie ein kleines Kind. Ja, Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Jesaja 66 ist die Jahreslosung für 2016. Er will, dass du stille wirst. Er will, dass du geduldig deine Situation erträgst. Er will, dass du beim Kreuz bleibst. Er will, dass du in Christus ruhst. Er will, dass du lernst, dir an deiner Gnade genügen zu lassen. Dein Wille geschehe, hat Jesus seine Nachfolger zu beten gelehrt. Friede mit Gott, auch wenn die Umstände nichts Gutes verheißen. Und er verspricht dann, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug für den Unverständigen. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffallen mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Erst wenn du diesen Nullpunkt erreicht hast, ist es wahrscheinlich so weit, dass Gott auch in dir tatsächliche Durchbrüche schafft, weil du dann kein Selbstvertrauen mehr hast, wenn du dann ganz unten bist. Dann kann Gott wirklich etwas bewegen. Wie Paulus auch sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Auch er musste das lernen. Paulus war 100% Choleriker. Der hat alles selber gemacht. Der hatte so einen Saft und musste lernen, aus der Kraft Gottes zu leben. Aus der Kraft Gottes Gemeinden zu gründen, aus der Kraft Gottes zu taufen und aus der Kraft Gottes das Wort zu verkünden. Das war für den hundertprozentig schwer. Nächste Stelle. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ihr seht, das ist alles Jesaja 40, um 40 herum. Es sind so viele Stellen des Zuspruchs. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Depression kann man auch gleichsetzen mit den Worten wie Dürre, Trockenheit, Leere, Hoffnungslosigkeit, Stillstand. Und dann sehe ich mir die nächste Stelle an, die kommt. Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Wenn du an Dürre denkst, ausgetrocknet bist, nicht mehr kannst, dann kommt Gott und gießt aus. Er gießt auf dein trockenes Herz aus. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei, der Herr macht es zu seiner Zeit und nicht zu deiner. Und er macht es auf seine Art und Weise und nicht auf deine. Deswegen sei demütig. Demütige dich unter die mächtige Hand Gottes. Wenn wir uns jetzt die nächste Stelle ansehen, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und jetzt, wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Wasser soll so etwas wie eine Symbolik sein. Wasser ist, wenn man vom Wasser träumt, oder ja, kann man so sagen, dann hat man Probleme. Vielleicht steht man vor Problemen oder muss gerade durch Probleme hindurchgehen. Auch in dieser Stelle hat es diese Symbolik. Du bist in Problemen oder du stehst vor Problemen. Und dann der Zuspruch von Gott wiederum. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Ich werde dich führen. Die Ströme werden dich nicht ersäufen. Aber es heißt nicht, weil du ein Christ bist, dass du gar nie mehr an Probleme rankommst. Dass du diese Tiefen gar nicht erlebst. Nein, du wirst sie genauso erleben wie jeder andere Mensch in dieser Welt auch. Vielleicht sogar noch stärkere, damit noch mehr erkennbar wird, dass mit dir dein Gott ist. Dass er dich hält. Satan möchte dein Vertrauen in Gott erschüttern. Und eine bewährte Methode ist es, dich schuldig zu sprechen. Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Er möchte dein Gottvertrauen erschüttern. Er hat Recht damit, mit seiner Masche, wenn er kommt, um dich schuldig zu sprechen. Denn du bist schuld. Du bist schuld, du hast durch deine Sünden Jesus ans Kreuz gebracht, wie jeder Mensch, der gelebt hat, von Adam an. Wir sind schuld. Jesus musste sterben. Aber Gott hat einen Ausweg geschaffen. Seinem Sohn hat er die Schuldenlast auf die Schultern gelegt, damit du rein und frei bist und den Lügen Satans keinen Glauben zu schenken brauchst. Du musst das Blut Jesu für dich in Anspruch nehmen, dann wird dir auch sein Heil widerfahren. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, ich erlöse dich. Und hier die theologische Auflösung, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus war rein, er hatte göttlichen Anspruch und hat das abgegeben an die Menschen, die ihm nachfolgen, und hat all die Sünde, die sie begangen haben, in einem Moment auf sich genommen. Das war der Tausch, der am Kreuz erfolgt ist. Und jeder, der an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, kann das für sich in Anspruch nehmen. Die Gerechtigkeit zu haben, die vor Gott gilt. Als ob du nie gesündigt hättest. Als ob du von Anfang an gerecht geworden wärst. Das spricht dir Jesus zu. Das spricht uns die Schrift zu. Aber was sagt Jesus zu uns? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das lesen wir so ähnlich auch in Johannes 15. Nähe zu Gott, Nähe zu Jesus. Das ist so wichtig, nahe bei ihm zu bleiben. Nicht wegzugehen, nicht in die Ferne zu gehen, sondern nahe bei ihm zu bleiben. Dann wird alles gelingen. Denn bei Jesus ist es sanft und leicht. Das ist nicht hart, das ist nicht beschwerlich. Und jetzt noch zum Abschluss die letzte Bibelstelle aus Offenbarung 3,20, wo Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wenn du einsam und alleine zu Hause bist, niedergeschlagen und dich deprimiert fühlst, es wird dein Herr zu dir kommen, um gemeinsam das Mahl mit dir zu halten. Denke daran, er ist da und wird dich ermutigen. Jesus hält sein Wort. Du kannst ihm vertrauen und stille werden wie ein kleines Kind. Zum Abschluss wollte ich noch einen Psalm vorlesen. Nur ein ganz kurzer, den ich heute Morgen gelesen habe. Herr, mein Herz ist nicht hoffärtig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind. Fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Amen.